Overnight, it disappeared.
Über Nacht ist die Gemeinde verschwunden. Mehr als 1800 Jüdinnen und Juden lebten hier und sie haben sie weggebracht. Das war's.
So that was it.
Ich kann diese Liste der Toten nicht anschauen. Da sind die Namen von meiner Schwester, meinem Vater, meinen Onkeln, meinen Tanten. Ich bin allein übrig. Allein.
Rhodos an einem Sommerabend. In der Altstadt bummeln Touristen. Honig, Lederjacken, Leinenkleider, Eis. Wahrscheinlich hat der Apostel Paulus hier gepredigt. Ganz sicher ist das nicht. Nach biblischem Bericht ist er auf einer seiner Missionsreisen hier gelandet. Viele Völker sind über diese gepflasterten Straßen gegangen. Römer, Ritter, türkische Herrscher, italienische Bürgermeister und nationalsozialistische Soldaten, Türkinnen, Italienerinnen. Und in historisch jüngerer Zeit Griechinnen und Griechen. Erst seit 1947 gehört die Insel im östlichen Mittelmeer zu Griechenland. Die Menschen an diesem Sommerabend interessieren sich aber mehr für die Gegenwart. Abschalten, ein bisschen Konsum. Und manchmal ein kaum unterdrücktes Stöhnen, dass so viele andere Touristen auch hier sind. Einige Besucherinnen und Besucher bummeln nicht. Sie eilen. In die große, renovierte Synagoge, die etwas verborgen in einer Gasse liegt. Aus Südafrika, aus Kanada, den USA, Italien sind sie gekommen. Nur 4 Personen aus Deutschland, unter ihnen Christian Zeiske, der vorübergehend Pfarrer der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in Rhodos war.
Ich denke, dass wir als Christen und als Deutsche in einer besonderen Verantwortung stehen. Hier in Rhodos sind auf böse und üble Weise alle Jüdinnen und Juden deportiert worden. Und damit ist eine Gemeinde kaputt gemacht worden, die im 2. Jahrhundert vorher bereits existiert hat und auch groß und reich war, bedeutend. Das haben die Nazis derartig kaputt gemacht, dass sie bis heute nicht wieder richtig auf die Beine gekommen sind. Und da ist es wichtig für meine Begriffe, dass wir Deutsche und dass wir Christen da eben dabei sind.
Sie erinnern an ein Verbrechen des Holocaust, das weitgehend unbekannt ist. An den Abtransport jüdischer Menschen in Frachtschiffen und Viehwaggons von der Mittelmeerinsel Rhodos, unmittelbar vor der türkischen Küste gelegen, über den ganzen Balkan bis nach Auschwitz in Polen. Es war der längste Transport quer durch Europa, im Hochsommer eine besonders qualvolle Deportation und es war eine der letzten.
Vor 80 Jahren sind wir aufgebrochen, die Reise in den Tod.
Sami Modiano braucht keine Gedenkwoche, um sich zu erinnern. Er ist 94 Jahre alt und hat die Erfahrung von der Deportation, den Monaten im Konzentrationslager, immer in sich. Wenn er davon erzählt, wird er sofort umringt von Nachfahren der wenigen anderen Überlebenden, von Menschen, die ihm zuhören möchten. Er ist die Seele dieser Gedenkwoche auf Rhodos. Wenn er spricht, wirkt er freudiger, lebhafter, als der Inhalt seiner Worte vermuten lässt. Seit vielen Jahren lebt er in Rom, spricht Italienisch.
Ich habe grauenvolle Dinge gesehen. Ich wünsche niemandem, dass er das sehen muss. Ich bin ein normaler Mensch wie ihr. Ich versuche normal zu sein, aber ich kann es nicht. Ich bin immer noch dort. Ich kann das nicht verbergen. Ich bin immer noch in Auschwitz, in Birkenau. Nur der Tod wird mich von dort wegtragen. Das ganze Leiden, das immer noch in meinem Körper ist, kann nicht verschwinden.
Rhodos. In allen Umbrüchen der Geschichte der Insel gab es eine Konstante, die jüdische Gemeinde. Vor Christus war sie die eine monotheistische Gemeinschaft inmitten der antiken Göttergesellschaft. Es wäre nur logisch, dass die ersten Christen auch hier zu finden gewesen sind. Nicht zufällig erscheint der Name der Insel in der Apostelgeschichte. Im Mittelalter wurden mehrere Synagogen gebaut. Die größte, in dieser Woche das Zentrum der Gedenkveranstaltungen, stammt aus dem 16. Jahrhundert. Jüdisches Leben gehörte über mehr als 2000 Jahre zu Rhodos, wie das Meer und der Hafen. Insbesondere das Zusammenleben mit den muslimischen Türken verlief friedlich und konstruktiv. Bis zu diesem Sonntag vor 80 Jahren. Bereits im Herbst 1943 besetzen deutsche Truppen die Insel. Und selbst da scheint es zunächst, als sei jüdisches Leben nicht gefährdet. Das erzählt Isaac Habib. Er ist der Sohn einer Überlebenden.
Der Holocaust in Rhodos verlief anders als überall sonst auf der Welt. Als die Deutschen im September 1943 hier ankamen, haben die auf Rhodos nicht das getan, was sie an allen anderen Orten, wo sie eingefallen waren, taten. Kein Ghetto, keine gelben Judensterne, keine Schlägereien, nichts, was darauf schließen ließ, was passieren würde. 9 Monate lang waren deutsche Soldaten hier und blieben untätig. Und Juden waren hier.
Die Gründe dafür hat der irisch-griechische Historiker Anthony McCalligott, der unter anderem in Berlin lehrt, gerade erst erforscht. Der Kommandant der deutschen Truppen auf der Insel, Ulrich Klemann, wollte nicht in ein Kriegsverbrechen verwickelt werden. Gegen die SS und den ausdrücklichen Befehl der Führung des NS-Staates konnte er sich aber nicht durchsetzen. Die Regierung im fernen Berlin hielt an ihrem Ziel der Vernichtung des Judentums fest. Jetzt, im Sommer 1944, sogar erst recht. Anthony McCalligott.
Zu dem Zeitpunkt ist der Krieg für Deutschland verloren. Das ist vollkommen klar aus den Akten, das liest man auch unter dem Oberheereskommando. Aber das Krieg gegen den Juden, das geht weiter. Das ist ein Krieg, was man denkt, man gewinnen kann. Rhodos, das ist der weitestgelegene Ortschaft, wo jüdische Gemeinde wohnen. Die hatten schon von Kreta und von Korfu die Juden abgeschleppt und jetzt war Rhodos dran. Das war jetzt die letzte.
Am 18. Juli 1944 erscheint in der Lokalzeitung Il Messaggero di Rodi ein Artikel. Darin werden die Männer im Alter von 16 bis 60 Jahren aufgefordert, sich in die deutsche Kommandantur zu begeben. Auch die jüdische Gemeinde veröffentlicht den Aufruf.
Sie sollten ihre Papiere mitbringen. Und es hieß, sie würden zu einer Arbeit in Rhodos eingeteilt. Ohne jeden Argwohn gingen sie dorthin und wurden festgehalten. Am nächsten Tag stand wieder in der Zeitung, dass auch Frauen in diesem Gebäude erscheinen mussten. Es hieß, kommen Sie mit Ihren ganzen Familien, Ihren Wertsachen und dem Nötigsten an Gepäck.
2 Tage lang werden sie noch in Militärbaracken untergebracht. Die SS musste noch den Treibstoff, Diesel, für die Schiffe auftreiben, sagt der Historiker Anthony McCalligott.
Wenn ich jetzt die deutschen Quellen anschaue, kann man sehen, dass sie hatten Schwierigkeiten, Schiffe und Diesel anzuschaffen, weil es war eine Knappheit. Und das zeigt auch quasi die Vehemenz, mit dem diese SS-Leute das durchführen wollten. Das war ihr Hauptziel jetzt. Das war, wie ich das in meinem Buch nenne, den Krieg gegen den Juden. Dieser rassistisch geführte Krieg, was man jetzt gewinnen muss.
Am 23. Juli sind wir abgefahren. Das Datum werde ich nie vergessen. Am 16. August sind wir angekommen. Wir waren fast einen Monat lang unterwegs.
Aber es hat 1944 nicht sämtliche jüdischen Bewohner getroffen. Es gab eine Minderheit, die ein bisschen gleicher war und auch ein bisschen reicher. Das hat Anthony McCalligott erst in jüngster Zeit in den Akten gefunden, die er für sein aktuelles Forschungsprojekt durchsucht hat.
Eine Handvoll von Familien sind befreit worden. So ungefähr so 50 bis 58 Menschen. Die Leute, die freigelassen worden sind, das waren aus den Elite-Familien. Ne? Das waren der Bankier, Benzion Meneshe, Jacobi Al-Hadef. Er war Katholik, konvertiert, seine Frau war Katholik. Das heißt, sie haben ihre Befreiung gekauft. Das Geld ging an den SS. Das heißt, gegen Geld konnte man seine Befreiung doch anschaffen. Von den Deutschen. Freiheit war käuflich.
Der türkische Konsul Selahattin Ülkümen, der dabei half, wurde später in Israel als Gerechter unter den Völkern geehrt. Unterdessen sind die Frachtschiffe nach Athen unterwegs, eine Woche lang. Jüdinnen und Juden von der Insel Kos werden in den Transport eingegliedert. Vor Athen gibt es einen Zwischenhalt im Lager Chaidari, das die nationalsozialistische Besatzungsmacht bereits eingerichtet hatte. Nichts zu essen, Hitze. Es war, wie aus Zeugenaussagen hervorgeht, eine Folter. Dann geht es weiter in Viehwaggons mit Holzwänden, fast 3 Wochen lang. Sami Modiano, der Mann, der Auschwitz stets in sich trägt, erinnert sich weiter.
Wir mussten viele Leichen aus dem Waggon werfen während dieser Reise, so als wären sie nichts.
Menschen, die Sami Modiano kennt. Alle kennen sich in der jüdischen Gemeinde von Rhodos. Viele sind miteinander verwandt.
In Auschwitz sind sie am 16. August 1944 angekommen. In diesem Zug waren etwa 2000 jüdische Menschen zusammengepfercht. Neben denen von Rhodos, vermutlich Juden vom griechischen Festland. Dort kamen sie sofort in die Selektion. 1500 Frauen, Männer und Kinder waren schon 3 Stunden nach ihrer Ankunft in Auschwitz tot.
Sami Modiano, sein Vater und seine Schwester waren für Zwangsarbeiten vorgesehen. Er ist im Männertrakt in Birkenau gefangen, seine Schwester bei den Frauen. An einem Tag kann er ihr über den Zaun ein Stück Brot zuwerfen. Sie wirft es zurück und ihr eigenes gleich mit. Die Schwester hatte nach dem Tod der Mutter einige Jahre zuvor geschworen, für ihren Bruder da zu sein. Bei der Gedenkveranstaltung an diesem Julitag schaut Modiano sich selbst zu, wie er das erzählt. Im Freiluftkino von Rhodos läuft ein Filmporträt über ihn. Eine unwirkliche Szene. Der Mond scheint in das Kino, das Grauen von Auschwitz wird präsent und der von allen verehrte Überlebende sitzt dabei. Auch der evangelische Pfarrer Christian Zeiske ist von ihm beeindruckt.
Kurz bevor die Gedenkwoche begonnen hat, haben wir ihn ganz zufällig auf der Straße getroffen. Er ist inzwischen schon alt geworden, aber völlig klar im Kopf, und das war eine sehr nette persönliche Begegnung.
In der Shoah hatten die Juden von Rhodos eine besondere, bisher in der Forschung wenig beachtete, Härte durchzustehen. Viele sind Sepharden, Nachkommen der Juden, die 1452 aus Spanien vertrieben worden waren und von da aus in den Mittelmeerraum gezogen sind. Im Konzentrationslager sind sie neben den Aschkenasi aus Mittel- und Osteuropa eine Minderheit.
Die Sepharden wird als Juden nicht wahrgenommen. Und viele berichten, wie sie gequält worden sind von ihren Mitopfern eigentlich. Ja. Man erwartet natürlich, dass man kommt in einem Lager als Opfer, das irgendwie eine Solidarität geben muss. Aber leider war das nicht so. Das kann man ziemlich gut feststellen aus den Akten.
Sephardische Jüdinnen und Juden haben ihre eigene Sprache, das Ladino, das sich aus dem Spanischen entwickelt hat. Sie singen ihre Lieder, und nicht einmal der Lageranzug und die Spuren der Qualen, die sie schon durchgemacht haben, können ihre Erscheinung ganz zerstören. Sie bleiben erkennbar.
An der Sprache, Italienisch und Griechisch, das waren junge Leute meistens. Und auch um ihre Aussehen. Unglaublich hübsch, die Frauen und die Männer sehr gut aussehend, auch wenn ihre Haare geschoren waren.
Aus Südeuropa stammend, leiden sie besonders unter der Kälte im Lager. Und sie können sich zunächst nicht verständigen, so der Historiker Anthony McCallaghan.
Der Lingua Franca war entweder Jiddisch oder Deutsch. Unsere Juden aus der Ägäen konnten von beiden gar nichts. Sie mussten es schnell lernen. Einzelwörter kennen sie, aber keine richtige Beherrschung der Sprache.
Die Frauen wurden nach seinen Forschungen nach wenigen Wochen weiter verschleppt, nach Bergen-Belsen und Dachau. Sami Modiano bleibt in Auschwitz. Nachts schleicht er sich oft zu seinem Vater. Der macht ihm Mut. Du bist erst 14, du musst überleben. Sich selbst gibt der Vater, ein 45-jähriger Mann, auf.
Nach 1,5 Monaten war er tot. In Birkenau, in Auschwitz, in den Gaskammern. Er war krank und ging in die Ambulanz, um sich behandeln zu lassen. Sie haben ihn sofort behandelt und direkt in die Gaskammer geschickt.
Sami hält sich am Leben.
Er war unter den wenigen, die dann in Auschwitz bis zum bitteren Ende, bis Januar waren. Und vielleicht dadurch konnte er überleben.
Eine russische Ärztin habe ihn in eine Decke eingewickelt und immer wieder gestreichelt, erzählt Sami Modiano. Sie habe geweint, als sie bemerkte, dass er nach etlichen kritischen Tagen überlebt hat. Der etwa 2000 deportierten Menschen aus Rhodos haben überlebt. Auch das ist ein Ergebnis jüngster Forschungen. Bisher war nur von 152 Überlebenden die Rede. Sie kehrten nicht nach Rhodos zurück. Viele von ihnen hatten Verwandte in Afrika. Diese waren schon in den 1930er Jahren in den Kongo ausgewandert, das damalige Zair. Das Leben auf der Mittelmeerinsel war in dieser Zeit karg. Da boten die Gruben in Afrika, in denen nach Bodenschätzen geschürft wurde, eine neue Existenz. Nicht allein für Minenarbeiter, sondern auch für Leute, die Geschäfte eröffneten oder für Ärzte. Auch Sami Modiano zog in den Kongo, als er sich von den Strapazen in Auschwitz erholt hatte. Er blieb aber nicht lange, heiratete und ließ sich dann in Italien nieder. Bis heute lebt er in Rom.
Meine Mutter wurde auch deportiert. Glücklicherweise hat sie überlebt. Sie ging nach dem Krieg zuerst nach Italien, danach nach Belgien und entschied sich dann, zu ihrer älteren Schwester nach Afrika zu ziehen.
So ist Allegra Lubitsch im Kongo geboren. Sie ist in diesen Julitagen nach Rhodos gekommen, um an ihre Mutter zu erinnern. Diese Reise sei eine Pilgerfahrt, sagt sie. Sie lebt heute mit ihrem Mann, dessen Eltern polnische Juden waren, in New York. Aber wie viele Nachfahren hat auch sie diese stille, rational unerklärliche Sehnsucht nach Rhodos, nach La Juderia, dem jüdischen Viertel, der Synagoge, diesem fast quadratischen Raum mit den weiten Bögen, weißen Wänden und einem Boden aus dem traditionellen Mosaik von schwarzen und weißen Kieselsteinen, vom Meer geschliffen. Allegra Lubitsch, eine augenscheinlich heitere Frau, erinnert sich hier an das Gotteshaus der jüdischen Gemeinde ihrer Kindheit in Afrika.
Die Synagoge dort war ein genauer Nachbau von der in Rhodos. Als ich gestern hier in Rhodos die Synagoge sah, bekam ich einen Schock. Sogar Menschen aus Leopoldwil, das heutige Kinshasa, die Hauptstadt, kamen, um dort zu heiraten oder zur Bar Mitzwa. Es war eine große jüdische Gemeinde. Viele der Frauen, die deportiert wurden und zurückkamen, hatten Verwandte in Afrika. Also gingen sie dorthin. Und das Schöne war dann, dass die meisten innerhalb von 6 Monaten heirateten. Alle fanden Männer aus Rhodos. So entstand im Kongo eine kleine eingeschworene Gemeinschaft.
Das Gedenken in Rhodos ist nicht nur eine traurige, gar förmliche Angelegenheit. Allegra und ihr Mann Stefan kommen gerade von einem Kochkurs für sephardische Küche, um ihr eigenes Repertoire, das sie in New York kochen, aufzufrischen. Feigen, Walnüsse, Auberginen, Zucchini, griechischer Joghurt, Kumin, Kardamom, Traubenmelasse – diese Zutaten werden längst auch in Schüsseln und Töpfen in Nordeuropa angerichtet. Ursprünglich schufen sie den Geschmack der sephardischen Küche. Jüdische Familien hatten deren Rezepte im Gepäck, als sie von Spanien aus durch den Mittelmeerraum in die Türkei und nach Griechenland zogen. Nach dem Zweiten Weltkrieg verbreiteten sich die Speisen mit den Überlebenden in den USA, in Kanada oder eben im Kongo. Wenn man mit Allegra und ihrem Mann Stefan Lubitsch spricht, ist die Welt plötzlich ein Wohnzimmer. Afrika ist in diesen Gesprächen nicht der arme, kriegsgebeutelte Kontinent, von dem aus viele Flüchtende ins reiche Europa wollen, sondern ein sicherer Hafen für Verfolgte aus Europa. Stefan Lubitsch.
Das ist die Tragödie der westlichen Welt. Sie haben sich an Afrika bereichert, aber sie haben nichts zurückgegeben. Und jetzt beklagen sie sich über die Flüchtlinge. Ich nenne das poetische Gerechtigkeit. Die Rache von Menschen gegenüber Menschen. Sie lernen nichts aus der Geschichte. Dabei wäre das die Voraussetzung für den Fortschritt. Indispensable to progress.
Ich lerne hier zum ersten Mal einen entfernten Vetter kennen, dessen Mutter eine Benatar war.
Für Nils Benatar aus Braunschweig ist die Gedenkwoche auf Rhodos eine Familienzusammenführung. Mein Urgroßvater war dein Großonkel. Oder so wie du aussiehst, musst du aus der Familie Benatar stammen. Sätze wie diese schwirren durch die Räume der Synagoge oder die engen Gassen davor. Große Familien hat die Deportation zerrissen. Enkel und Urenkel kommen jetzt wieder zusammen und blicken, wie Nils Benatar, etwas wehmütig auf das Rhodos der Vorkriegszeit als einen Ort religiöser Toleranz.
Was ich den Eindruck zumindest habe, ist, dass damals eine gewisse Magie, ein gewisser Zauber über Rhodos sich ausgebreitet hatte über mehrere hunderte von Jahren, in denen, wie in Andalusien, früher im goldenen Zeitalter, ein Zusammenleben, ein Nebeneinanderleben, ein gegenseitiger Respekt und auch eine gegenseitige Anerkennung möglich war zwischen verschiedenen Kulturen.
Wobei es hier eher die Christen waren, die ausgegrenzt wurden. Im Sinn des Wortes, sie mussten vor der Stadtmauer leben, innerhalb derer Juden und muslimische Türken wohnten. Vergangene Zeiten. Claudia Restis kommt immer wieder aus Athen nach Rhodos. Sie ist mit einem kleinen Verein dafür zuständig, die Synagoge zu erhalten. So schön und groß das Bauwerk ist, so wenig ist es ein Ort regelmäßiger Gebete und Gottesdienste.
Wir haben keine große Gemeinde mehr. Außer vielleicht zu ein oder zwei Leuten haben wir keine Verbindung zu den Juden, die vor dem Krieg hier lebten, weil die ja alle deportiert worden sind. Sie verschwanden über Nacht. Also die Juden, die jetzt hier leben, kamen später.
Eine echte, eigenständige jüdische Gemeinde können sie nicht gründen. Für einen Gottesdienst, für jedes Gebet, bräuchte es nach den religiösen Regeln des Judentums 10 Männer, nach liberaler Auslegung 10 Frauen und Männer. Aber immerhin, es gibt jüdisches Leben auf Rhodos. Nachfahren kommen hierher, um zu heiraten oder, und sei es als Erwachsene, ihre Bar Mitzwa nachzuholen. Und dennoch, wie verbunden die Lebenden mit ihren verstorbenen Angehörigen aus Rhodos sind, hat sich in dieser Woche auch gezeigt. Ein bleibender Eindruck für Pfarrer Christian Zeiske.
Für mich war das Eindrücklichste das Gedenken auf dem Friedhof hier, einem riesigen jüdischen Friedhof, wo nach der Gedenkfeier die Menschen sich plötzlich über diesen Friedhof verteilt haben. Das war ein wunderschönes Bild. Alle gingen zu ihren Gräbern. Es war so eine Gemeinschaft zwischen Vorfahren und Lebenden, eine große Familie, bei der wir sozusagen auch mit teilnehmen konnten oder damit reingucken konnten. Das war für mich das Eindrucksvollste, ja.
Rhodos hat seinen Nachbarinseln voraus, dass es immerhin jüdisches Leben gibt, sagt der griechisch-irische Historiker Anthony McCallaghan.
Krete ist vollkommen vernichtet worden, Kos auch, da sind keine Juden mehr auf Kos, obwohl die Synagoge ist letztes Jahr wieder ins Leben gerufen und neu eingeweiht.
Der Holocaust hat hier am Rande von Europa tiefe Gräben hinterlassen. In Westeuropa, auch in Deutschland, ist das kaum bekannt. Anthony McCallaghan, dessen Buch »Der letzte Transport« im November erscheint, zunächst auf Englisch, hat eine Erklärung dafür, dass gerade Rhodos, obwohl als Ferieninsel beliebt, der Aufmerksamkeit der Historiker entglitt.
Es ist einfach übersehen worden. Von den Historikern, die über die Holocaust in Griechenland arbeiten, ist es immer noch quasi eine invisible, unsichtbare Mauer, weil Rhodos war damals italienisch. Rhodos kommt kaum vor, Korfu gar nicht, ja, und Krete wenig oder gar nicht auch.
Dabei haben die Truppen der SS, womöglich zum Teil mit einheimischen Kollaborateuren, Hitlers verbrecherischen Plan, das europäische Judentum zu vernichten, in Südosteuropa an vielen Orten ausgeführt.
Und wenn man jetzt das Gesamtbalkanraum nimmt und Ostmittelmeer, dann sind wir bei knapp 1 Million. Das ist schon ein Sechstel des Gesamtzahl von 6 Millionen.
Und dennoch, 270 der Menschen, die vor 80 Jahren am 23. Juli 1944 von Rhodos nach Auschwitz deportiert wurden, haben die Qualen überstanden. Sie haben Familien gegründet. Ihre Nachfahren leben heute auf der ganzen Welt.
Das heißt, es ist ein viel höherer Grad an Überlebende, als man bisher gedacht hat. Und im Vergleich zu anderen Orten von Griechenland und auch anderswo eine relativ hohe Prozentzahl, was Positives ist. Und ich denke, man kann es auch zelebrieren, dass dieser deutsche Projekt, die Juden zu vernichten, ist doch nicht gelungen.
Einer, der das feiert, ist Sami Modiano mit 94 Jahren. Solange er lebt, will er erinnern. Für die Zukunft, für das Nie wieder. Mai Piu.
Ich habe versucht, das zu verstehen. Das ist meine Mission, zu euch zu sprechen. Ihr, die Hoffnung für das Morgen.
Mai Piu.
Wo Paulus predigte und Hitler mordete. Wie 2000 Jahre jüdisches Leben auf Rhodos vernichtet wurde. In der Reihe Religion, die Dokumentation, hörten Sie eine Sendung von Irene Denzer-Vanotti. Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. In der ARD-Audiothek finden Sie sie unter Religion, die Dokumentation.